absolut wilde Wendung jetzt hier im Fall Colin Fernandez. Scherz Bergmann, die Rechtsanwälte von Christian Ulmen, teilen ein neues, brisantes Statement, welches diese Spiegel-Story, die jetzt hier seit mehreren Wochen die ganzen Medienschlagzeilen dominiert, komplett in sich zusammenfällen lässt. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich muss auch sagen, als jemand, der sehr viel im Internet unterwegs ist und auch die ganzen Begrifflichkeiten, die es dort gibt, sehr gut kennt, ja, von Deep Fake bis Deep State, ne, muss ich sagen, dass es doch schon sehr, sehr, sehr verwirrend ist, was hier eigentlich konkret vorgeworfen wird und was nicht. Und da muss man an dieser Stelle auch sagen, dass unter anderem auch Colin Fernandez nicht unbedingt zur Transparenz und Klärung hier beigetragen hat. Ich meine, wie kann es sein, dass sie hier einerseits, ne, bei Miosga selbst erklärt, dass es sich nicht um einen Deepfake-Skandal handelt, ne, nur um dann einige Stunden später von der Deutschen Welle auf Instagram einen Beitrag zu teilen, ne, in dem mitgeteilt wird, dass Colin Fernandez ihren Ex-Mann Christian Ulmen beschuldigt, Deepfake-Videos in ihrem Namen verbreitet zu haben. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant und der Nutzer Horizont, den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil der sehr, sehr, sehr gut ist auf X, eben auch die Widersprüche in einzelnen Medien und so aufzudecken. Da zeige ich euch gleich noch ein Beispiel, aber jetzt will ich erstmal die wirklich brisante Meldung hier rausnehmen, und zwar presserechtliche Informationen für Christian Ulmen. Das ist jetzt hier etwas klein von dem Video, deswegen lese ich es kurz vor. Für unseren Mandanten Christian Ulmen teilen wir Folgendes mit. Soeben haben wir die Information erhalten, dass die Staatsanwaltschaft Palma de Mallorca beantragt hat, die fehlende Zuständigkeit der spanischen Gerichte für die von Frau Fernandez angezeigten Sachverhalte festzustellen und das Verfahren nach Deutschland abzugeben. Okay? Die spanische Staatsanwaltschaft kommt insofern zu dem klaren Ergebnis, dass sie für keinen der von der Anzeige erfassten Sachverhalte zuständig ist. Dabei stellt sie klar, dass sich innerhalb des Vorbringens der Anzeigenden ein Vorfall findet, der sich im Jahr 2023 in Palma ereignet haben soll und mit der Festnahme beider Ehegatten endete. Dabei wird bestätigt, dass dieses Verfahren bereits durch das zuständige Gericht eingestellt worden ist. Denjenigen weiteren zur Anzeige gebracht behaupteten Sachverhalten, die in Spanien spielen sollen, bescheinigt die spanische Staatsanwaltschaft bereits keinerlei hinreichende strafrechtliche Relevanz. Die verbleibenden unterstellten Sachverhalte fallen ihrer Ansicht nach ausschließlich in die Zuständigkeit deutscher Behörden. Ja, und das ist ja gleich aus mehrerer Hinsicht sehr, sehr, sehr relevant und interessant. Erstens könnten wir uns ja in den letzten Tagen immer und immer wieder anhören, dass man sich deshalb eben für die spanische Gerichtsbarkeit entschieden hat. Das wurde ja unter anderem auch thematisiert von Fernandez selbst, weil dort eben die Verfolgung solcher Delikte oder mutmaßlichen Delikte härter ist. Was auch aus meiner Erfahrung stimmt, wenn man sich beispielsweise rund um das Thema Massenvergewaltigung und andere Dinge auch hier auf der Insel beispielsweise interessiert und auseinandersetzt und da zum Glück häufig sieht, dass diese Täter dann eben um ein Vielfaches härter bestraft werden als beispielsweise in Deutschland. Ja, das ist aber nur aus meiner juristischen Laienperspektive quasi das, ja, Bauchgefühl empfinden, was ich so aus der Presse eben mitnehme. Aber wenn jetzt quasi schon die spanische Staatsanwaltschaft hier sagt, nee, das juckt uns im Endeffekt alles nicht, ist nicht strafrechtlich irgendwie relevant genug, damit wir das überhaupt ermitteln. Also bitte, liebes Gericht, klärt das doch mal kurz und sagt quasi, dass das Ganze hier nach Deutschland verlegt werden soll, weil wir eben keine Lust darauf haben, hier zu ermitteln. Und jetzt wird es halt richtig interessant, weil dann ist nämlich die spannende Frage, was wird dann in Deutschland passieren? Und was würde vor allem dann herauskommen, wenn schlussendlich in Deutschland dann ebenfalls die Ermittlungen eingestellt würden, ne, und am Ende überhaupt gar nichts hier mehr von übrig bleibt? Das also ist aktuell vielleicht gar nicht so einfach vorstellbar, aber das würde natürlich mal wieder, genau wie damals bei den ganzen Demos gegen rechts nach der ganzen Korrektiv Potsdam Story, dazu führen, dass viele Leute eigentlich völlig umsonst auf die Straße gegangen sind und eben mehr oder weniger wieder einfach nur einen Grund gesucht haben, sich öffentlich zu empören. Aber hier mein Tipp an all diese ganzen Leute, die gerne so hart demonstrieren: Demonstriert doch mal bei Klingbeil vor den ganzen Ministerien, und zwar dafür, dass man eben nicht etwa das Ehegattensplitting abschafft, ne, und somit auch Familien steuerlich gesehen schlechter stellt, nicht etwa besser, wie es jetzt behauptet wird, sondern setzt euch doch einfach mal dafür ein, dass das Ehegattensplitting sogar als Familiensplitting ausgeweitet wird, so dass man zum Beispiel, wenn man eben mehr Kinder bekommt, steuerlich noch mehr begünstigter wird. Dann muss man nämlich auch, bing bing, weniger arbeiten, wenn man das will. Aber nee, die sind ja sowieso auf dem Zug, wenn wir jetzt einfach das Ehegattensplitting abschaffen, also einfach die Steuern für Familien insgesamt massiv erhöhen, dass dann auf magische Art und Weise die Wirtschaft angekurbelt wird. Ja, wer kennt sie nicht, diese ökonomische Bildung, ne, wo in der man davon ausgeht, dass quasi die Anreize zum Arbeiten erhöht werden, indem man den Leuten mehr von dem, was sie erarbeiten, wegnimmt. Ne? Aber gut. Ich sage ja immer, solange wir in Deutschland wirklich keine Massendemos erleben gegen tatsächliche weibliche Unterdrückung, die stattfindet in Deutschland, und zwar massiv. Und ich meine einerseits, und das ist wirklich einer der schlimmsten Dinge, wenn wirklich kleine Mädchen verheiratet werden gegen ihren Willen aufgrund wirklich einer archaischen Auslegung irgendeiner Kultur, die das in irgendeiner Art und Weise rechtfertigt. Das ist mal das, wogegen man demonstrieren sollte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kommen wir zurück hierzu. Das fand ich auch interessant, was der Miro gesagt hat. Nur damit das klar ist, Colin Fernandez will seit 20 Jahren davon gewusst haben, dass Fake-Fotos und Videos von ihr im Netz kursierten, kommt aber erst Ende 24 auf die Idee, Anzeige gegen Unbekannt zu stellen, ein Jahr später, nachdem sie an die Presse gegangen ist und ein Teil einer Kampagne von Hate Aid wurde. Absolut glaubhaft. Nun könnte man natürlich hier entgegnen und sagen, naja, das zeigt doch gerade, wie gut eben Hate Aid arbeitet, weil es eben auch den Leuten und vor allem auch den Frauen ja die notwendige Unterstützung gibt, zu zeigen, hey, geht wirklich an die Öffentlichkeit, sprecht über diese Erfahrung und erstattet Anzeige. Nur muss ich sagen, ist Hate Aid für mich auch nicht wirklich glaubwürdig, weil die ja sehr, sehr, sehr einseitig, gerade auch politisch gesehen, Frauen unterstützen und beispielsweise AfD-Mitgliedern wie Frau Kaiser und so ihre Hilfe einfach verweigert haben, ja. Oder auch, wenn wir uns die Nutzerin Critical Cat und so weiter anschauen auf X, die ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen, ja, massiv diffamiert wurde und so, da hatten wir auch keinerlei irgendwie, ja, Hate-Aid-Hilfe oder so, die da irgendwie relevant wäre. Spannend auch hier, die Medien spielen teilweise auch schon wieder eine sehr unglückliche Rolle in diesem ganzen Fall. Ähnlich auch wie damals bei Korrektiv und Potsdam. Schaut mal, WDR hatte am 20.03. vor über einer Woche noch gepostet, ne, gemeint, damit sind sogenannte Deepfakes und gefälschte Nacktbilder, ne? Eine Recherche des Magazins Spiegel legt nahe, dass die Moderatorin Colin Fernandez ihren Ex-Mann Christian Ulm unter anderem für Deepfakes von ihr und zu ihr Verbreitung verantwortlich macht. Ulmen soll ihr das gestanden haben, noch zu Zeiten, als die beiden zusammen waren. So, dann kommt am 22.03. die Korrektur, ne? Und zwar, die Moderatorin Colette Fernandez wirft in dem Bericht ihrem Ex-Mann Ulmen unter anderem vor, Identitätsdiebstahl begangen und von Fake-Profilen pornografische Bilder verschickt zu haben. Also keine Fake-Bilder, sondern pornografische Bilder. Die Korrektur hier, ne? Da geben sie dann zu, am 26.03., nochmal ein paar Tage später, in einer früheren Version des Textes hieß es fälschlicherweise laut einem Spiegelgericht-Bericht, habe Colin Fernandes ihrem Ex-Mann Ulmen vorgeworfen, über Deepfakes von ihr und deren Verbreitung verantwortlich zu sein. Das heißt, die machen dann den Hinweis, ja, wir haben was falsch gemacht, lassen aber im Titel trotzdem das drin mit Deepfakes. Also da denkt man sich so, wie sehr wollt ihr eigentlich die Leute alle verwirren. Ich glaube, das ist eigentlich so das allgemeine Ziel hier auch medial. Man will alles möglichst so diffus halten und irgendwie alles Mögliche in so einen riesigen Topf voller Zensursuppe reinrühren, in den am Ende irgendwie keiner mehr so wirklich weiß, worum geht's eigentlich. Wo am Ende aber, wenn man den probiert, ja, diesen Topf, dann eben, ja, was rauskommt, was sogar das unter Strafe stellt, wenn man bei sich zu Hause ein Bild zeichnet von einem öffentlichen Filmstar oder einer öffentlich-politischen Person. Oder aber, dass man eben auch Fake-Bilder, die von KI generiert sind, unter Strafe stellt, wenn man die postet, die überhaupt gar nichts mit Sexualisierung und irgendwie sowas zu tun haben. Und darum geht's denen natürlich auch wiederum, wenn man das Ganze mal wirklich hier verfolgt. Einerseits und andererseits natürlich auch das Thema, dass diese ganzen modernen Auslegungen dieser feministischen Strömung und so, eigentlich, wenn man das auch mal kombiniert mit dem Thema Ehegattensplitting, ich glaube sogar, dass dieses Thema auch, dass das auch sozusagen nicht zufällig hier gleichzeitig auftaucht, dass es hier eigentlich, man denkt sich so, ich meine, welche Frau könnte ein Interesse haben, dass ihre Familie mehr Steuern zahlt? Ne, eigentlich keine, ne? Außer du bist in irgendeiner Art und Weise hier irgendwie masochistisch veranlagt, dass du sagst nach dem Motto, ja, lieber Staat, los, besteuere mich hart, ja. Aber ansonsten macht das ja keinen Sinn. Und ich glaube, dass es auch hier fundamental das Ziel ist, die Familien immer mehr und mehr zu spalten als sichere und starke Entität, auch als Gegenpol zum Staat, wenn man dann eben nämlich genau weiß, ja, gespaltene Familien sind leichter zu regieren.